Yep. Leute, willkommen zurück bei Game Changers Folge.
Jakob.
82, ne?
82.
Here we go, let's go, Alter. Wir sind back, Alter. Die Boys are back in town. Jakob ist wieder am Start, nachdem er letzte Woche frei bekommen hat, ne? Yeah, er war beschäftigt, er war busy. Wir verstehen es natürlich.
Schon frech einfach
abgesagt, ne? Yeah. Nee, aber wir reden natürlich gleich drüber. Aber wieder, wie immer, gute Folge am Start. Wir reden über einige NFL-Themen. Wir reden über ELF ein bisschen. Thema aus Europa. Müssen wir ein bisschen auf reagieren. Aber first things first, Jakob, erzähl mal, Woche off, Alter, wie geht's dir? Krassen Sieg und alles, gib uns mal ein bisschen was, Alter, wie geht's
dir? Bisschen Update, ja, Bro, mir geht's gut. Wir hatten 3 Tage jetzt frei am Wochenende. Ich hab
Mini-Bye.
Ja, ich hab 2 Tage davon, war ich ein bisschen under the weather. Ich hab direkt eine Erkältung oder sowas mir reingefahren. Aber ich glaube, das war auch einfach mein Körper, hat gesagt, hey, du bist jetzt so viele Wochen am Stück irgendwie, hast du durchgezogen, machen jetzt einfach mal wirklich Pause. Das war ganz cool. Ja. Wochenende, das Spiel war natürlich crazy, Mann. Wir haben Thursday Night gespielt, all red, Color Rush Uniform angehabt.
Lass kurz drüber reden, Digga. Die Unis, fire.
Fire.
Alter, all red? Sehr geil, Mann. Ich hab kommentiert auf deinem Post, Alter, die kommen echt nice, Mann.
Ja, ja.
Also hast du auch behalten, hast du das Jersey behalten? Ne? Sag mir bitte.
Ich geh's mir holen.
Sag mir, du warst nicht zu geizig und hast. Oh,
ich geh's mir holen.
Geh, hol dir das Jersey, Mann. Das kommt in den Rahmen, Alter, zu Hause, ja. Mann. Wie nice ist es.
Ja, nee, das Jersey aber
auf jeden
krass
Fall natürlich gegen die Bills, Mann, Alter. Big Time Matchup, aber sheesh, die Defense ist gekommen, ready to play, Alter.
Boah, ich geb mir noch die, bevor wir ins Spiel reingehen, ich gebe noch so ein bisschen Rahmendinger. Ich hatte Besuch da aus Deutschland, spontan. Okay. Mein alter Jugendcoach ist vorbeigekommen und ein Kollege aus der Jugendzeit. Die sind am Dienstag reingeflogen, sind dann ein bisschen rumgefahren in Texas und direkt dann erst zum Spiel hier runtergekommen nach Houston. War der erstes Mal in den USA und die Jungs haben halt direkt sich ein krasses Spiel rausgesucht, weil du hast es angeteasert, Bills gegen Texans, Thursday Night Game. Die ganzen Thursday Night Games fand ich diese Saison waren eher von der uncompetitive Art und Weise, ja, also die das sind normalerweise so Matchups, ja, das sind komische Matchups immer gewesen. Und das war jetzt das erste Mal, weil wir ein bisschen im Momentum am Hochfahren waren. Die Bills waren ein bisschen am Struggeln, dass du so ein Competitive Matchup hattest. Für uns natürlich extrem wichtig, endlich mal mehr Siege als Niederlagen zu haben auf unserem Record. Mhm. Und ja, gehen das Spiel rein. Mills war der Quarterback wieder. Und der Junge hat sein Ding gemacht.
Red über ihn, Mann. I'm sorry, Alter, wir müssen drüber reden. Mills, der Junge kann spielen, Mann.
Ja. Yeah,
der ist the real deal. Und ich freue mich für ihn, dass er im Air-Out played gerade sein Contract auch. Und das ist ja das Ding mit der NFL. Du spielst nicht nur für dein Team, du spielst immer für alle anderen 31 Teams da draußen auch, weil die sehen dieses Game-Tape natürlich auch. Und der Junge, der spielt, Mann. Und der, ganz ehrlich, wenn der so weitermacht, dann hat er eine gute Chance, dass er, ich weiß nicht genau, wie seine Vertragssituation aussieht bei den Texans, aber dass er da ein bisschen vielleicht was verdient hat, Alter, die letzten paar Wochen.
Ich weiß seine Nummern auch nicht genau. Von was ich von den Jungs gehört habe, habe ich gehört, er hat für einen quote-unquote Backup-Quarterback einen ziemlich guten Vertrag. Also er verdient ziemlich gut. Aber er hat sich natürlich damit nochmal mehr Geld verdient. Also er kann auf jeden Fall, er kann Backup in dieser Liga spielen, solange er möchte. Solange er Bock drauf hat, kann, weil du bist reingekommen und du hast einfach 3 Siege abgeliefert. Das heißt, jede Mannschaft will so jemand, so willst du deinen Backup haben. Ready to go, wenn der Moment kommt.
Ihr seid jetzt was, 6 und 5 und er hat davon 3. 3 davon gehen auf seine Kappe.
Ja, Mann.
Weißt du, und er hat da einen großen Teil dran. Ich meine, du musst schon Hut abgeben, weißt du. Und ich weiß, da sind auch ein paar Stimmen, die vielleicht sagen so, hey, lass mal vielleicht mal Mills da am Helm dran.
Aber bei uns sind allgemein so viele Stimmen. Also die Texans-Fanbase ist schon eine sehr spezielle Fanbase, weil ich fand, von Anfang des Jahres, also sobald wir ein Spiel verloren hatten, kamen da die Schreie nach dies, das und feuert den OC und mach da was anders und was machen wir hier und der ist trash und dies, das. Also da würde ich mal sagen, easy. CJ ist jetzt erstmal noch auf seinem Weg zurück. Ich glaube, er ist diese Woche wieder da. Aber
ich habe das gesehen, glaube ich, in den News, ja, dass er zurück ist.
Ja, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber das, wie gesagt, für uns als Mannschaft einfach war das extrem wichtig, weil wie du sagst, die Defense hat einen Mörderjob gemacht. 8 Sacks, 2 Picks, Forced Fumble. Die spielen das ganze Jahr schon Lights Out. Und für die war es jetzt, glaube ich, auch mal wichtig zu sehen, dass wir als Offense eben gut genug spielen können, um ihre Leistung zu rewarden. Ja, das war immer noch genügend Fehler für uns drin auf der offensiven Seite, genügend Sachen, die wir besser machen können. Es sind aber immer noch Sachen, die wir kontrollieren. Also als Offense, die Sachen, die uns zurückhalten, sind nichts, was der Gegner macht zum Großteil, sondern es sind Miscommunications, Abstimmungsfehler, Execution Errors, die wir einfach ausmerzen müssen. Und auf einmal haben wir eine Chance auch, eine sehr exciting Offense zu sein, weil wir es über Phasen immer wieder zeigen, aber halt noch nicht konsequent genug machen. Aber mit der Defense, die wir haben, Mann, das ist echt, macht es Spaß, Football zu spielen. Weil die Jungs gehen crazy, jedes Mal, wenn die so auf dem Feld sind.
Alter, ich glaube, wir haben ein Spiel, hatten die erwähnt, dass das erste Spiel war, wo Josh Allen mehr als 3-mal gesackt wurde und dann halt direkt 8-mal. Was halt ein absolutes Statement ist. Ich weiß gar nicht, Alter, ich könnte gar nicht MVP picken auf der Defense, weil diese komplette D-Line, Alter, jeder ist da am Essen, weißt du?
Ja, ja.
Aber wenn du einen picken müsstest, sagst du, wer ist der eine Game-Changer, der wirklich das ganze Ding am Laufen hält und wirklich so der Engine dahinter ist?
Der Ringleader wahrscheinlich in der D-Line ist schon Will Anderson, weil er ist einfach der große Name, die Driving Force, aber das Ding ist, du kannst dich eigentlich nicht ausruhen mit irgendjemandem, weil du hast auf einer Seite hast du Will Anderson, auf der anderen Seite hast du Daniel Hunter. Mhm. Das heißt, zwischen den beiden muss beide Seiten eigentlich chippen, ja. Und dann weswegen die Jungs den Freiraum haben, den Pass Rush so auszuleben, wie sie es gerade tun, ist, dass du in der Interior D-Line immer 2 Defensive Tackles auf dem Feld hast, die auch dir Probleme bereiten. Also du hast da eine Rotation, Tim Settles, Mario Edwards, der mit Björn bei Florida State gespielt hat. Du hast, wer ist denn noch? Tommy Togiai ist da drin. Du hast Sheldon Rankins und die Jungs, also die werden zwar durchrotiert, aber immer wenn die auf dem Platz sind, schieben die eben die innere Seite der Pocket in das Gesicht vom Quarterback, sodass er keinen Platz hat zu escapen nach vorne. Und die haben auch pro Spiel haben die Minimum ein Tipp-Pass und dann meistens hat einer von denen auch noch einen Sack oder ein paar TFLs oder sowas. Das heißt, die arbeiten als Gruppe eben einfach sehr, sehr gut zusammen. Mit dem Pass-Rush und der Coverage von den DBs dahinter. Als Offense hast du da wirklich Probleme gegen die.
Mhm. Absolut. Okay, ihr seid jetzt 6-5. Ich überlege gerade, also ich meine natürlich ein Colts-Team bei euch in der Division, was natürlich tough ist. Aber sonst, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall alle Karten oder euer Schicksal in der eigenen Hand, hier echt noch hier in dem Second Part of the Season echt einen Push zu machen für Playoffs und alles. Weißt du? Ich meine, ihr seid jetzt auf einem 3-Game-Winning-Streak, ist das richtig?
Ja, ja.
Alter, das ist halt schon ein Statement, Alter, so wie nennt man das? Ihr Peak zur richtigen Zeit, weißt du, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber erzähl mal deine persönliche Situation. Also du bist jetzt die letzten 2 Wochen zurück im aktiven Kader gewesen, ne?
Genau.
Erzähl mal. Ich habe dich an der Seitenlinie gesehen, nicht gar nicht so viel auf dem Feld. Alter, erzähl mal genau, was da los war.
Ja, also ich habe in jedem von den, also in beiden letzten Spielen gespielt, war immer von Gameplan-mäßig unterschiedlich viel. Jetzt im letzten Spiel war
wenig 21,
war,
ne?
wenig, oder? War wenig Special Teams dabei. Also ich habe wenig Special Teams gemacht im letzten Game. Der Gameplan, den wir vorhatten, wir wollten eigentlich mehr so Big Personnel Runs machen und sowas. Und da haben wir dann aber die Execution hat nicht ganz so geklappt wie geplant. Du läufst die Spielzüge ein paar Mal, dann verpasst du irgendwie Blocks, der Run funktioniert nicht und dann stellst du irgendwie um auf was anderes. Das heißt, ja, ich bin trotzdem noch auf meine irgendwie 15 oder sowas Snaps oder sowas gekommen, aber war nicht so ganz viel wie in den letzten Wochen einfach.
Okay. Ja, aber ich weiß, was ist denn dein Go-To Special Team? Weil ich schaue immer und dann ich weiß ja gar nicht, was so da, was wo du normalerweise bist.
Sorry, ganz kurz. Kommt gerade der Tarek. Ey, komm rein, setz dich hin. Ja, yeah, alles gut, setz dich hin und ruhe. Ich habe noch Besuch im Haus. Ah, alles gut, danke. Die Jungs essen in and out noch zum letzten Mal, bevor die zum Flughafen gehen.
Ich muss mal ganz kurz, ich würde gerne mal jemanden, der zum allerersten Mal in seinem Leben in den USA ist, so, was ist da so das Feedback, Mann? Yeah. Vor allem dann direkt nach Texas, Alter, wie ist das?
Willst du es hören? Tarek, komm mal her kurz. Also ihr kriegt hier kurz ein Exclusive von einem langjährigen GFL-Superstar, Tarek Bentua. Tarek, die Frage ist, als jemand, der zum ersten Mal in der USA ist und dann direkt nach Texas gekommen ist. Ich bin das dritte Mal da. Oh, es ist das dritte Mal in den USA für ihn.
Ach so, ja.
Aber erstes Mal Texas. Erstes Mal okay. Texas, was ist dein Feedback?
Darf ich fluchen? Ja, doch. Also ich sag euch eins, Texas, everything is bigger and better here. Die Einstellung von Texas zu im Prinzip allem ist einfach fuck you. Das ist, glaube ich, das, wie es am besten beschreibt. So, du willst Sonnenschein, so fuck you, hier hast du Sonnenschein. Du willst gutes Essen, fuck you, hier nimm irgendein Steak für $20. Du hast, keine Ahnung, du willst Kleider, ich bin ja auch ein bisschen größer und finde in Deutschland nicht so oft irgendwie Hosen oder so ein Quatsch. Hier, Jeans, $15, fuck you. Das ist die Einstellung in Texas.
Also ich glaube, was er sagen will, ist, dass du halt, du kriegst in Texas viel Bang für deinen Buck. Ja? Du kriegst alles. Du kriegst ein krasses Steak, easy peasy. Du gehst ins Restaurant, Digga, die knallen dir so einen Teller hin. Heißt, es ist alles
Jazz-Fan. Ja, das bringt's gut auf den Punkt, Mann. Everything is bigger in Texas, Mann. Und egal, vom Essen, von Klamotten, von Häusern, vom Football, alles, Mann.
Ja, also gerade das Essen, besonders halt Houston, die sagen auch, wenn du nach Houston ziehst, dann kriegst du die Houston 15, also dann tust du erstmal 15 Pfund zunehmen, weil das Essen hier so kein Slap. Und die waren zum Beispiel beim Texas Roadhouse, hier so eine Kette, also ein ganz normales Steakhouse, aber das ist eigentlich, also das ist eine von den günstigeren Restaurants, aber selbst da ist halt das Ribeye gerade hier in Texas nochmal krass, weil die von der Qualität, die kriegen hier das Fleisch in Texas halt direkt von den Farmern. Das zieht auf jeden Fall.
Nice. Okay, lass ganz kurz Vorschau auf nächste Woche machen.
Warte, bevor wir hier rudely interrupted wurden, hatten wir gerade noch über irgendwas geredet.
Schau mal. Weißt
du noch, wovon wir geredet haben?
Komplett Faden verloren.
Weil bevor wir unser Thema abhaken mit dem Game, muss ich ja noch kurz sagen, Mann, wir haben Special Teams, haben wir ein bisschen was von beidem gehabt. Also, du hast mich gefragt, was mein Go-To-Special Teams ist.
Genau.
In meiner ganzen Karriere war eigentlich Punt immer mein Go-To-Special Teams.
Ja.
Ich glaube, hier ist die Punt-Philosophie ein bisschen anders. Also unser Special Teams-Coach ist sehr, sehr, sehr auf Matchups aus. Das heißt, der tut praktisch jede Special Teams Phase jede Woche neu bestücken. Das heißt, es ist sehr viel, klar, also Punt, so die Interior Core von Punt bleibt ungefähr dasselbe.
Okay, das bleibt so, okay,
ja,
das
ist gut. Aber alles andere, es ist sehr viel Bewegung drin, also mehr als ich gewohnt bin aus vergangenen Situationen. Das heißt, ich kann sagen, okay, da ist mein Go-To oder sowas.
Okay.
Ich bin einfach da, wo ich reinpasse. Wenn das Matchup da ist, bin ich auf dem Platz. Wenn es keine Matchups gibt für mich, also zum Beispiel gerade jetzt die Bills sind ein Team, der Head Coach ist ein Defensive Back Coach. Das heißt, der ganze Defense ist auf Speed aufgebaut, auf 4-4, weniger auf Masse, sondern einfach auf Rennen. Und dementsprechend waren deren Special Teams einfach auch eher Skinny Guys, aber die halt schnell sind, und da, glaube ich, hat das Matchup mit mir einfach nicht gepasst. Okay. Ja, dann hätte ich da jemand covern müssen, der mir davon rennt, da ist der Mannschaft auch nicht geholfen. Und wir haben trotzdem ja auch im Special Teams jetzt ein bisschen, wir haben zwar ein paar geile Punts gehabt, an die, glaube ich, 4 Punts innerhalb der 20 oder sowas, ein krasser Punt, der so auf der 1 gelandet ist und dann so sich zurückgerollt hat auf die 3.
Ja.
Schreit da nochmal.
aber gleichzeitig haben wir wieder einen Return-Touchdown zugelassen. Und wir haben jetzt 2 Return-Touchdowns zugelassen. Beides Mal haben wir das Spiel gewonnen, aber das ist natürlich was, wo wir jetzt diese Woche und die nächsten Wochen ein Auge drauf haben müssen, dass es uns nicht noch irgendwie ein Spiel wirklich mal kostet.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, war es Punt oder Kickoff Return?
Dieses Mal war es ein Kickoff Return und okay. Gegen die Jaguars war es, glaube ich, ein Punt Return.
Damn. Ja, was ist da los mit der Coverage Unit? Du brauchst 43 da draußen. Mann. Come on, man. Come on. Come on. Ja, okay, sehr gut. Ja, dann lass kurz Vorschau auf nächste Woche machen. Oder die Woche jetzt schon mittlerweile. Wir sind heute Dienstag. Wir sind schon in der neuen Woche drin. Wie schaut die Prep aus? Wen habt ihr die Woche?
Wir haben die Colts.
Oh, sheesh.
Let's go. In Indiana, ja. Wir haben jetzt allgemein der Rundown für uns ist, glaube ich, Colts, Chiefs, Raiders, Chargers, Colts.
Okay, also nicht easy road hier die nächsten paar Wochen.
Genau.
Damn,
genau.
Okay. Also ja, kein Big Time Matchup hier gegen die Colts, was auch ein tough Loss diese Woche hatten. Also ich glaube, die sind auch aus für Revenge. Also wird auf jeden Fall ein gutes Game. Also
Also das große Matchup, das ist alles, was zählt. Diese Woche ist auch Thanksgiving, aber Coach hat schon gesagt, hey, ich hoffe, ihr habt Thanksgiving schon gefeiert, weil was diese Woche wichtig ist, ist, den Sieg gegen die Colts zu holen. Und so approachen wir die Woche. Ich habe jetzt schon gut Film vorgeschaut am gestern und werde jetzt heute mit der Filmprep weitermachen. Okay. Und ja, man, also die Colts sind auf jeden Fall eine starke Mannschaft, gute Mannschaft. Was ich von ihrer Defense sehe, das sind halt teilweise Sachen, die ich schon gekannt hatte. Sehe Franklin, kennt man, gegen den habe ich schon mal gespielt. Allgemein habe ich gegen die Colts öfters gespielt. Ja, ein bisschen ihre Defense umgestellt. Die sind jetzt nicht mehr eine reine 4-3-Defense, sondern die spielen jetzt auch so ein bisschen gerade gegen Base-Personnel. Also wenn ich auf dem Platz bin, spiele die ein bisschen mehr so eine Diamond-Front und solche Geschichten. Das heißt, die sind da ein bisschen, stellen da mehr schwere Jungs auf den Platz als in der Vergangenheit. Genau, okay. Das heißt, mal sehen, wie der Gameplan aussehen wird. Und dann, ja, denke ich mal, wird es ein krasses AFC-South-Matchup geben. Allgemein ist es ein AFC-South-Wochenende, weil an dem Tag auch die Jaguars und Titans spielen. Okay. Das heißt, wie gesagt, du hattest ja am Anfang der Saison diese Phase, wo du 3 Spiele verloren hast, wo du dann da sitzt und du hast so ein bisschen, ja, woe is me, das Gefühl, ja, und hättest gerne einfach nur eine Chance. Und jetzt hast du gekämpft die letzten Woche und bist jetzt in der Situation, wo du eine Chance hast. So, ja, das heißt, ja, jetzt gibt es keinen Blick mehr zurück, sondern jede Woche einfach nur noch den Blick voraus und den ganzen Fokus darauf, dass du 1-0 gehst in dieser Woche. Und dann lässt du die nächste Woche sein und in 6 Wochen wissen, wo wir stehen.
Puh, shit, ich schaue mir hier gerade mal die AFC South Tabelle an. Also ihr seid ein Game immer noch hinter Jacksonville, die 7-4 sind, ihr 6-5, Colts 8-3, die sind 6-0 in Conference. Ja, also die ist schon, ey, schaut schon ordentlich aus. Jacksonville und ihr beide 4-2, also ich glaube, das wird ein Big-Time-Matchup, auch wenn ihr gegen Jacksonville spielt. Und für euch ist auch wichtig, ganz ehrlich, was Jacksonville macht hier die nächsten paar Wochen, weißt du?
Ja, also Jacksonville spielen wir nicht mehr. Jacksonville ist schon vorbei.
Ach, ist schon vorbei, okay.
Wir haben die Titans. Titans haben wir 2-mal geschlagen. Jacksonville sind wir 1-1 gegangen. Und wir spielen jetzt die Colts noch 2-mal. Einmal jetzt und dann einmal das letzte Spiel der Saison.
Mhm, okay, shoot. Okay, nice. Wird auf jeden Fall ein spannendes Ding, Alter, zum Ende der Saison. Alrighty, ich schaue hier gerade auf den Monitor, man. Meine Tochter ist am Aufwachen.
Wir machen kurz Pause. Alrighty. Wir haben eine neue Expertin da dabei.
Special Guest, Amara, mit am Start. Genau. Meine Tochter, die jetzt 1,5 mittlerweile ist, man. Letztens 18 Monate alt geworden.
Mann.
Special Guest. Aber ja, the show must go on,
genau, wie man so schön sagt. Wir wollten drüber reden, was bei den Bears passiert ist. Und zwar hat Shedeur Sanders seinen ersten Start für die Browns gemacht dieses Wochenende. Browns gegen Raiders. Und die Browns haben das Ding tatsächlich gewonnen, 24-10. Das war das erste Mal, dass ein Browns Quarterback sein Debütspiel gewonnen hat. Seit, glaube ich,
99. Also in dieser Dekade, das erste Mal, über 20 Jahre her.
Und ja, also wie gesagt, jetzt ist natürlich die Diskussion, wie Fandest du seine Leistung? Hast du das Spiel gesehen? Was war dein View darauf?
Ich habe tatsächlich das Spiel gesehen. Ich fand's okay. Also er hat okay gespielt, solide. Er hat schon die Offense commanded. Der hatte diesen einen Play-Action-Ball. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das war so ein Bootleg. Über 50 Yards, also in der Luft. Richtig krass. Also Armtalent ist auf jeden Fall da. Ein paar Würfe, wo du sagst, wahrscheinlich eher ein bisschen iffy, wo du sagst, die waren jetzt nicht so optimal. Aber im Großen und Ganzen, für seinen ersten Start, denke ich, hat er echt einen guten Job gemacht.
Yeah.
Kam natürlich mit allen möglichen Media Trubel darum und hier, da. Jeder hat natürlich eine Meinung drüber. Was ich nicht so cool fand, ich finde es schon bemerkenswert, dass du, wenn du der erste Quarterback seit über 20 Jahren bist, der sein Debütspiel gewinnt bei den Browns, verdienst du dann nicht einen Gameball von deinem Headcoach? Ich weiß nicht, ob du die Speech gesehen hast im Lockerroom danach. Und Kevin Stefanski hat ihn addressed und gesagt, hey, you should do a good job. Aber das war's dann auch. Also so null Liebe gezeigt. Ich würde sagen, dass du verdienst ein bisschen mehr Respekt dafür, gemacht hast. Also keine Ahnung. Wie hast du das Ganze gesehen?
Also ich fand es auch, seine Leistung war nicht überragend. Also wenn du es anschaust hier, 11 von 20, 209 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Wurde einmal gesackt. Man muss dazu sagen, der Touchdown war bei so einem Swing Pass auf den Running Back.
Das heißt,
das war ein Pass eigentlich für effektiv irgendwie vielleicht ein Yard oder sowas, aber der Running Back hat halt Gold daraus gemacht. Okay, nehme ich alles mit, right? Und die Defense hat auch dementsprechend geklärt. Ja, die Raiders Offense ist jetzt auch nicht der gefährlichste Gegner zur Zeit in der NFL. Miles Garrett, 3 Sacks, 2 Forced Fumbles. Das sah schon echt teilweise krass aus, wie die halt diese Raiders Offensive Line auseinandergenommen haben. Aber alles in allem ist es trotzdem schwer, in dieser Liga Spiele zu gewinnen. Absolut. Und auch wenn es jetzt nicht ein schöner Sieg war, ja, das muss ja kein schöner Sieg sein. Du hast das Spiel gewonnen. Der Quarterback, der dir das ermöglicht hat, dem kannst du schon auch einen Gameball in die Hand drücken. Und besonders hinter dem Vorgrund, wenn du sagst, okay, du traust ihm, clearly traust du ihm ja eigentlich nicht wirklich zu, der Starter zu sein. Er ist in deinem Kopf nicht der Starter, aber er ist jetzt der Quarterback, den du hast.
Klar.
Gerade in so einer Situation willst du ja, dass der Quarterback Confidence hat und dass der sich gut fühlt. Und ich glaube, gerade in so einer Situation hätte ich ihm eigentlich noch mal ein bisschen mehr in den Arm genommen und meine Hände drum gestellt, weil ich weiß, hey, diese Saison ist sowieso schon verkorkst, ja, und durchwachsen. Aber wenn wir jetzt ihn zumindest auf seinem höchsten Niveau, das er uns bringen kann, zur Verfügung haben, dann gewinnen wir vielleicht noch ein paar Spiele. Ja. Aber jetzt noch irgendwie den Druck auf ihn zu erhöhen und ihn nicht klar zu embracen, wenn er sowieso schon diesen ganzen Medientrubel mit sich bringt und sowas. Ich weiß nicht, das ist einfach so wieder ein Symptom von diesem Ganzen, was bei den Browns, glaube ich, einfach ein bisschen schief läuft.
Ja, bin ich komplett bei dir. Aber das Ding ist, ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass Stefanski kein Riesenfan von ihm ist. Und da irgendwie von jemand anderen eben die Message kommt, so, hey, spiel ihn mal. Weißt du, ist der dritte Starting Quarterback. Er hat sogar announced jetzt, dass er tatsächlich, obwohl Gabriel ist jetzt wieder gesund, der ist aus dem Concussion-Protokoll raus, Shadur bleibt der Starter für die Woche. War das seine Entscheidung? Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir nicht, also so wie ich seine Körpersprache sehe, ist Stefanski kein Fan von dieser ganzen Geschichte und er hat gar keinen Bock eigentlich, den zu spielen und das ganze Trubel, der um Shadur rumkommt, das ist nicht sein Ding wirklich. Ja. Aber irgendjemand in der Organisation sagt ihm halt, hey, listen, wir haben deine Chance an ihm genommen in der fünften Runde, jetzt gib dem Jungen das Ding und schau, was er machen kann.
Ich glaube, allein, also das kommt ja dann zustande, wenn auch vielleicht die Decision, ihn zu draften, nicht unbedingt eine Decision von dem Coaching-Staff war.
Genau.
Und für mich gibt es ein bisschen Echo von einer Story, die ich von einem Kollegen kenne. Ich war ja immer gut mit Brian Hoyer, auch ehemaliger Starting Back für die Quarterback für die Browns. Kein Problem. Brian Hoyer, ehemaliger Starting Quarterback für die Browns, hat eine Phase gehabt, wo er sehr, sehr guten Football gespielt hat. Das heißt, die waren am Gewinnen, die haben ihr Ding gemacht, hatten gerade dann Johnny Manziel eben gedraftet und Manziel saß hinter ihm auf der Bank und hat ja von den ganzen Stories, die ganzen Stories, die du von Manziel kennst, Manziel hatte nicht wirklich Interesse daran zu spielen in der Saison. Ja, der war Backup Quarterback hinter Hoyer, aber war null prepared. Und da kam dann Druck von oben, dass man doch jetzt Manziel starten soll. Und Manziel hat dann effektiv für die sozusagen dann die Saison noch verzockt. Und dann hat man nach der Saison den Hoyer weggetradet dann. Der ist dann irgendwann halt eben bei den Patriots gelandet als Backup-Quarterback. Eben auch, weil Druck von oben kam, dass man doch jetzt Johnny Manziel spielen soll.
Mm. Ja, ich meine, selbe Situation, ne? Und es hilft ja alles nichts. Das ist ja, dann ist ja die Chemie komplett im Team und Organisation zwischen Coach und Ownership ist ja komplett dann verkorkst so und es funktioniert einfach nicht. Und ich denke, bei den Browns ist es so ein Paradebeispiel, dass da einfach, da ist so ein bisschen Miscommunication und das funktioniert einfach nicht.
Ja. Auf der anderen Seite, die Raiders auch sind ja ein schwieriges Jahr für die Jungs. Obwohl die ja eigentlich von Ownership und Coaching und sowas ja sehr aligned aussahen. Also man hatte den Coach jetzt geholt, den man wollte und der hat seinen Staff etabliert. Was glaubst du, läuft bei den Raiders zurzeit schief?
Sorry, dass ich da jemanden jetzt so ein bisschen ins Feuer werfe, aber Digga, Geno Smith spielt einfach nicht gut. Geno Smith, was er die letzten paar Jahre in Seattle gemacht hat, ein paar Pro Bowls geholt, echt solide gespielt. Ich war Top 15 Quarterback, er hat selber Spiele gewonnen. Und er verliert denen direkt gerade Spiele. Mann, er spielt Alter. Es ist echt schon fast schon hart anzugucken, auf was für ein Level er spielt. Und ich glaube, natürlich kannst du es nicht nur ihm in die Schuhe schieben, aber die O-Line ist grottig, muss man dazu geben. Running Game funktioniert nicht wirklich. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke, viel hat einfach damit zu tun, individuell, dass die Spieler einfach nicht auf ihrem besten Level performen.
Ja, also in der Offense, wie allgemein im Football, fängt eigentlich alles up front an, also in den Trenches, O-Line, D-Line. Klar. Und die Defensive Line von den Raiders ist, glaube ich, weiterhin stabil, hat angeführt von Max Crosby etc. Aber in der O-Line ist, glaube ich, einfach jetzt zu viel Turnover passiert über die Jahre. Also du hast da jetzt Jungs drin, mit denen ich noch bei den Raiders gezockt habe. Ja. Da wurde ihnen eine Art und Weise, Offensive Line zu spielen, eingetrichtert. Dann kam der Interim Head Coach rein. Ich weiß nicht, wie viel Coach AP sein Staff dann verändert hat. Aber du hast jetzt nochmal einen neuen Staff, der nochmal eine andere Art und Weise hat, wie er möchte, dass Sachen geblockt werden und sowas. Und ich glaube, du merkst einfach, dass das, glaube ich, einfach zu viel Veränderung war. In zu kurzer Zeit. Und jetzt funktionieren Fundamentals und Basics nicht mehr. Und du hast Geno Smith angesprochen. Ich glaube, das ist eben halt ein Quarterback, der ein bisschen darauf angewiesen ist, dass die Offensive Line und das Run Game einen stabilen Job macht, dass er nicht ganz alleine das Ganze carryen muss. Oder er ist zumindest kein Quarterback, der schlechtes Run Game und schlechtes Offensive Line Play kompensiert. Sondern klar, ich glaube, bei ihm hat eher so eine Kaskade ausgelöst, dass er dann anfängt, seine Reads zu schnell zu machen und versucht, den Ball zu schnell rauszugeben oder zu lange den Ball hält, boom, boom, boom. Und dann hast du jetzt so eine Kaskade an Failure, die bei den Raiders gerade
untergeht.
Und das ist dadurch, ich weiß nicht, wie der rauskommt. Ja.
Genau, dadurch, dass eben die O-Line so schlecht spielt, dass er ist eben kein Quarterback, der dann irgendwie escapen kann und so. Und dadurch werden halt noch mehr gehighlighted, wo es bei ihm ein bisschen hapert, so an Talent oder auch in der Escapability. Und ja, es ist einfach echt, es ist traurig, Mann. Ich meine, was 3 Punkte, wie viele Punkte haben sie gescored? 10 und die Wochen davor, also es ist schon die Offense technisch, ist schon tough bei den Raiders.
Wie schlägt sich das, also wenn jetzt bei den Raiders auch nächste Saison das Ganze nicht umkehrt, wie lange glaubst du, werden die mit Pete Carroll an Pete Carroll festhalten und wie glaubst du, schlägt sich das auf so Pete Carrolls Legacy allgemein aus, wenn jetzt dieses Raiders-Projekt komplett nach hinten losgeht?
Ich meine, du hast ja bei deinem ehemaligen Headcoach gesehen, AP, den haben sie nach einem Jahr wieder rausgehauen. So heißt, ich glaube, Mark Davis, der Owner, ist da sehr strikt und sagt einfach, hey, wenn es nicht klappt und wir geben das ein Jahr, vielleicht zwei maximal und wenn das Ding nicht funktioniert, dann cutten wir da unsere Losses und schauen uns nach einem anderen Headcoach um. Ich glaube, also wenn das so weitergeht und sich nicht ändert, auch nächste Saison, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm noch eine zweite Saison gibt, aber wenn das sich dann nicht so bis Mitte der Saison ein bisschen verbessert, ich kann mir gut vorstellen, dass sie ja noch mitten in der Saison rauskicken würden.
Ja. Also mit Josh McDaniels hatte 1,5 Jahre, bevor er gefeuert wurde von den Raiders und dann AP hatte 1,5 Jahre.
Okay, also das ist so die Going Rate bei den Raiders. So eineinhalb, du kriegst eineinhalb. Aber ich weiß, wie auf so eine Legacy, wie wirkt sich das aus? Ich weiß es nicht, ob das wirklich einen Riesenunterschied macht. Ich glaube, wenn man zum Schluss auf seine Legacy guckt, dann normalerweise schaut man dann schon eher auf die positiven Dinge, weißt schon, der Super Bowl Winning Coach und 40 plus Jahre in College und NFL, aber natürlich ist es kein cooler Weg, so rauszugehen, weißt du, wenn du eben ein Coach bist, der auf jeden Fall ein krasses Resümee hat, dann auf die Art und Weise so dein Farewell zu haben in der NFL ist wahrscheinlich auch ein bisschen fürs Ego, nicht ganz das Beste.
Ja, also ich glaube halt, ja, diese legendäre Seahawks-Zeit mit der Legion of Boom und sowas, ja,
ja.
Ich meine, das ist halt schon auch ein bisschen Credit einfach zu den Spielern, die zu der Zeit hatten, weil die haben danach nicht nochmal den Anschluss gefunden in Seattle und jetzt hat er seinen Staff mit seinen Söhnen im Staff und sowas. Ich glaube schon, dass wenn es nächstes Jahr zumindest nicht besser aussieht bei den Raiders, dass es ein bisschen so, ja, seine insgesamte Legacy ein bisschen, bisschen runterzieht, zumindest für mich in meinen Augen.
Aber ganz kurz eine Sache, die ich ansprechen wollte, bezüglich auf das Browns-Game. Was ein Riesen-Highlight ist, Alter, auf deren Defense ist natürlich Myles Garrett, Alter. Was der zurzeit macht, ich habe gesehen, der hat in den letzten 4 Spielen 13 Sacks und 18 total fürs Jahr. Du weißt, der Sack-Record ist 22,5. Wir haben die Saison 5 Spiele zu spielen. Und er braucht, was er braucht. 6,5? Wie realistisch ist das, dass er das Ding bricht dieses Jahr? Nee, er braucht nur was? Wovon rede ich denn? Er braucht 4,5. Ja, aber 5, um das Ding zu brechen.
Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Also, so wie er zurzeit performt, er macht jedes Spiel Minimum ein. Ja. Und ich weiß nicht, wie der Browns Schedule aussieht, den Rest der Season, aber. Als jemand, der schon mal gegen Myles Garrett gespielt hat, kann ich dir auch sagen, es ist eigentlich im Endeffekt egal. Einen holt er sich auf jeden Fall. Ja. Und ja, also er ist der beste Pass-Rusher der Liga. Wird ja natürlich auch dementsprechend so bezahlt.
Ja.
Aber der Teamerfolg bleibt aber trotzdem.
Das ist das Ding. Das ist das Ding. Ah, für mich, ganz ehrlich, ich glaube, er ist auch fast ein Lock für Defensive Player of the Year. Für Back-to-Back Years, weil ich sehe nicht jemand anderen, der so dominant im Augenblick spielt. Aber ja, das ist ein interessanter Punkt, Alter, mit dieser Team-Success, weißt du, klar, du spielst so krass und MVPs oder Defensive MVPs und Sack-Records und alles. Ist es das Ganze wert, ist die Frage, Mann, dass du jedes Jahr...
Ich finde, wir sind da so ein bisschen die Antithese da dazu, ja, weil du hast bei uns halt auch krasse Pass-Rusher, die aber halt sozusagen das Ganze ein bisschen mehr by Committee machen. Ja? Also Will Anderson, Danielle Hunter machen das ja rechte Seite, linke Seite. Die Defensive Tackle sind mit dabei. Du wirst gerade auch gesackt.
Ja. Attackiert.
die machen das ja so ein bisschen mehr zusammen. Für die Defensive Backs ist auch noch genügend Liebe da, genügend Geld da und sowas. Das heißt, für mich... Granted, als Fullback halt auch einfach vielleicht mein Mindset ist dann schon auch Teamerfolg über so dem reinen, du squeeze jetzt das meiste raus, weil du hast ja schon für 10 Jahre die Kuh gemolken. Weißt du, ich meine, so Myles Garrett, der braucht nicht noch mehr Kohle. Aber ich glaube, der hätte schon
Bock jetzt irgendwie mal. In seinem Fall ist es ja so, ey, wir verlieren so oder so, also es ist egal, was wir hier machen. Dann nehme ich nehme ich halt so viel Geld mit, wie ich kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein Mindset.
Du meinst, der geht jetzt zum Defensive Coordinator und sagt so, Bruder, ist eh egal, lass mal ein paar Pass Rush Games für mich callen, damit ich
diese. Ehrlich jetzt, so, weißt du, ey, ich war schon in solchen Games, wo es einfach dann war, so, ey, du wusstest so, hey, wir sind aus dem Game raus, wir verlieren das Ding. Vor allem in College hatte ich solche einige. Ey, jetzt wird einfach nur noch für Ding gespielt, für Stats. Ey, ich versuche jedes Tackle zu machen, egal was mein Responsibility ist, Alter, ob ich Leverage habe oder egal, Alter, geht's zum Ball, ich versuche Tackle, ich versuche Sacks, ich will Formel forcen. Du spielst Reckless jetzt, weil du spielst es für Statsheet. So,
für Statsheet, wenn du nicht mehr um die Championship spielen kannst, gut, dann wenn das dich noch weiter antreibt, dass du den Saison noch voll machst, ist okay.
So, und so ist es so. Alrighty, okay, lass zum nächsten Thema gehen. Die Cowboys, Mann, was ein crazy Comeback-Win gegen die Division-Rival Eagles. Die waren 21-0 hinten, Mann. Sind dann mit 21-7 in die Halbzeit, haben kurz vor Halbzeit noch einen Touchdown gescored. Und dann in der zweiten Halbzeit waren es, 17 unanswered points oder 18? Mathe ist nicht, ja. Respekt an die Cowboys, Mann. Ich habe mir das Ding angeguckt, Alter. Ich hab mitgefiebert, ich habe mitgefeiert. Vor allem jetzt, wo Logan Wilson, ehemaliger Teamkollege von Wyoming, wurde dorthin getradet. Und ich feiere, ganz ehrlich. Cowboys,
also, ey, sah gut aus, Mann. Wir müssen auch sagen, Mark ist sowieso so ein versteckter Cowboys-Fan. Schon die ganze Season eigentlich gewesen. Ja, zumindest so ein bisschen Liebe für Cowboys ist immer da.
Ein bisschen. Ich meine, wir leben hier und alle, hier ist jeder Cowboys-Fan.
Der Cowboy-Helm ist direkt hinter deinem Kopf. Ja, there you go.
Da ist natürlich vieles, was mir nicht an dieser Organisation taugt, ganz ehrlich, wie auch teilweise die mich ein bisschen behandelt haben und alles, aber im Endeffekt, Alter, alles Liebe, weil die haben mir die Chance gegeben, verstehst du? Das war mein erster Stop in der Liga, von daher habe ich immer ein bisschen Liebe für die, so ist es nicht.
Ja. Und so, was ihr gerade bei Marc gesehen habt, dieses Excitement, mit dem er über die Cowboys geredet hat, ist das erste Symptom des berühmten Cowboy-Cycles, ja. Cowboys haben jetzt ein Spiel gewonnen, dass sie kein Business hatten zu gewinnen. Und auf einmal ist wieder Hoffnung da in Cowboy Nation. Auf einmal ist ein bisschen, Alter, wieder, oh, hey.
Alter.
We might got something.
Ich schwör's dir, Mann. Ich habe heute schon mit zwei Leuten geredet. Ich war vorhin, die Kleine hat den Arzttermin, ihr Doktor wusste, der weiß, dass ich gespielt habe. Mit ihm habe ich drüber geredet und mit einem Dad noch von einer von Cams Freunden. Alle beide so, ey. Hey, all we gotta win, we gotta win 4 out of the next 5, man. We're in it. Die Cowboys-Fans sind so delusional, dass jedes Jahr ist our year. Das ist so der number one Slogan, den jeder Cowboys-Fan kennt. Und ja, wie gesagt, jetzt haben die der Fanbase ein bisschen Hoffnung gegeben und die denken direkt, die machen jetzt diesen krassen Playoff-Push, Alter, und gewinnen das ganze Ding.
Die Hoffnung ist immer der erste Schritt. Das nächste ist dann Weed'em Boys.
Weed'em Boys-Posts
wieder anfangen. Also wenn die das nächste Spiel gewinnen, dann wirst du auf Twitter wieder gesehen. Weed'em Boys.
Man. Oh yeah, Weed'em Boys.
Das nächste ist dann, we go into the Super Bowl. Wenn die nächsten beiden Spiele gewinnen, dann ist wieder volle Delusion angeschaltet in Dallas. Zum Spiel dazu sagen, so krass wie das Comeback auch ist, du musst auch die Eagles mit in Verantwortung nehmen.
Oh mein Gott.
Du hast was. Ja. Das waren 4 Turnover oder sowas am Ende oder 5 Turnover sowas. Also eine ganz bescheuerte Nummer an Fumbles. Du hast einen Punt gefumbled, direkt an der 5-Yard-Linie, den da ein kurzes Feld gegeben. Also einfach zu viele Turnover, zu viele Mistakes, nachdem du schon mit 21 Punkten vorne lagst und eigentlich das Spiel unter Kontrolle hattest.
Genau. Was, ganz ehrlich, wir müssen kurz über Eagles reden, in dem Sinne, dass, Alter, die sind so unkonsistent. Ich verstehe nicht, was bei denen abgeht, offensively. Du musst überlegen, du hast ein Game, wo AJ Brown keinen Pass bekommt und dann ist er am Rumheulen in Social Media und dies und das und trade me away und was auch immer. Dann dieses Game kriegt er 8 Pässe für über 100 Yards, Touchdown, great. Und auf einmal fütterst du deinen Running Back nicht mehr. Saquon hatte 22 Rushing Yards. Ja, das, weißt du, da ist kein, da ist so kein In-Between. Das ist nur, das sind diese zwei Extreme. Entweder füttern wir unseren Superstar Receiver oder unseren Running Back. Und wir können nicht beide. Ja. Weil ich verstehe ich nicht, weißt du, wo du, dass die da keinen so, einfach so einen Mittelweg finden können. Also ja, ich, ganz ehrlich, für mich haben die Eagles das Ding mehr weggegeben und mehr verloren, als die Cowboys das wirklich gewonnen haben.
Ja, also du, klar, musst du sagen, wenn du mit 21 vorne liegst, und das Ding eigentlich zumachen kannst und dann das Spiel noch verlierst, dann ja, man muss sich da genau in den Mirror schauen und das, den Film anschauen. Die Eagles haben ein bisschen irgendwie ein Luxusproblem, ja, wie du gesagt, die haben einen Superstar Wide Receiver, du hast einen Superstar Running Back, einen Superstar Quarterback, und kriegst es aber irgendwie nicht hin, einen funktionierenden Mix aus den ganzen
zu finden.
Also die richtige Dosis Saquon mit der richtigen Dosis AJ und der richtigen Dosis Smith, dass das Ganze funktioniert. Gleichzeitig sollten wir auch alle ein bisschen vorsichtig sein und nicht überreacten, weil die Jungs saßen vor dem Spiel, was bei 8-3.
Die waren 8-2, jetzt sind 8-3.
8-3, ja. 8-3 ist immer noch ein ziemlich guter Rekord. Ja. Die haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Eine Sache über Teams, die sowas schon mal gemacht haben, ist auch, dass auch wenn sie mal hier jetzt ein Spiel verlieren, sie wissen, wie man gewinnt.
Genau.
Und ich glaube, die wichtigsten Spiele kommen jetzt eben einfach noch in dem letzten Monat Dezember. Und wenn du denen eine Möglichkeit gibst, in die Playoffs reinzukommen, dann haben die eine Crew, die erfahren genug ist, die Veteran genug ist, um aus so einem Playoff-Run auch dann genügend rauszuholen. Also ich würde die Eagles jetzt mal noch nicht abschreiben, nur weil die Cowboys jetzt hier mal
auf keinen Fall.
Gewonnen
haben. Nein. Nee, ich meine, natürlich, sie sind immer noch, wie viele Games? Die sind drei Games immer noch vorne in der NFC, in der NFC East.
Ja.
Aber ja, wir werden sehen, Mann. Auf jeden Fall ist, ja, das ist, wird
Cowboys,
auf jeden
Cowboys 5-5, Eagles sind 8-3.
Genau. Also ja, da ist da auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall noch ihr eigenes Schicksal in der Hand. Und wenn die weiterhin so spielen, wie sie eigentlich spielen könnten, dann ist eigentlich, denn die sind immer noch ein sehr schwer zu schlagendes Team. Es ist ein sehr talentiertes Team. Die müssen nur irgendwie ihren Weg wiederfinden. Aber wir müssen über mein Favorite Play von dem ganzen Game, von der ganzen Saison wahrscheinlich reden. Das Special Teams Play von Elijah Clark.
Oh ja, ja, ja.
Oh mein Gott, das geht gerade viral, überall. Jeder redet drüber. Es war ein Punt-Rap von den Cowboys. Er war als Gunner aufgestellt, das heißt, du bist ganz außen, als der direkt auf den Ballträger runterrennt. Er wurde mehrere Male zu Boden geschubst, geblockt und er rennt weiter und hasselt und steht wieder auf, wird wieder runtergehauen und rennt weiter und findet irgendwie noch den Ball und Big Hit on Ball Carrier, forced his fumble und das ist eben, wenn die Cowboys den Ball an ihrer eigenen 6-Yard-Line recovered haben. Und dieses Play, ich sag's dir, das wird für Jahre Teach Tape von Effort and Heart werden. So spielt man Football. Weil es ist egal, wie oft du am Boden fällst, es geht darum, steh wieder auf, hustle weiter und das Play ist nicht zu Ende, bis die Pfeife gepfiffen hat. Alter, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe geschrien an den Fernseher, weil das mich so gehypt hat. Ich habe zu Cam gesagt, meinem Sohn, so spielt man Football, weißt du? Der Junge war undrafted, der wurde gecuttet nach dem Training Camp, weißt du, up and down, practice squad, ist jetzt seit ein paar Wochen active und hat halt das meiste aus seiner Opportunity gemacht. Und ich sag's dir, auf jedem Level vom Football wird, wenn du über Hustle und über Effort redest, dann wird der Clip gezeigt.
Ja, also aus deiner Perspektive, du hast ja auch vielleicht mal einen Rap erlebt oder sowas, das nicht so angefangen hat, wie du es gerne möchtest.
Mhm.
So in seinem Kopf muss halt überlegen, okay, du hast den Knockdown so, Bro, get up, go, get go, up. Go.
Oh, ja,
go,
ja, go, go. Ja. Dann denkst du dir in deinem Kopf, oh, weil das wird so schlecht auf Tape aussehen. Ich muss aufstehen.
Gotta make something happen. Der hittet den und dann ist der Ball draußen. Digga, dann in dem Moment, weißt du, da hast du das Rap gerettet sozusagen.
Geh du 100%.
Aber jetzt auf einmal hast du das ein legendäres Plus. Du hast ein Minus auf dem Grading Sheet und dann ist es ein Plus und dann ein Plus.
Genau, weil du weißt ganz genau, ganz ehrlich, das ist mir so oft passiert, du weißt in dem Augenblick, wo du verkackst, so, boah, scheiße, Mann, ich werde so viel Ärger bekommen morgen im Filmroom wegen diesem Rap gerade.
Ja.
Und, aber er war so, ey, ich muss weitermachen, egal was passiert, Alter, lass das Ding irgendwie versuchen zu retten. Ja. Aber wie oft passiert das, ne, dass du dir wirklich denkst, boah, fuck, das wird scheiße aussehen morgen bei einem Filmreview?
Bro, das, du boah, weißt es immer.
Du stresst schon während dem Game, während es passiert ist, statt dass du sagst, scheiß drauf, hey, ich fokussiere mich auf den nächsten Spielzug. Für so eine Splitsekunde denkst du dir so, oh mein Gott, Alter, mein Coach wird mir einen Arsch rippen, Alter. Gonna rip me for that.
Aber dann so ein Forced Fumble in Special Teams ist halt ein great Equalizer. Das ist so wie ein
Absolut, Punt-Block
oder sowas. Yeah, Digga, yeah. Danach bist du der King im Meeting für die nächsten Wochen.
Absolut, ja,
Mann. Also sehr starke Leistung.
Yeah.
Ein bisschen NFC East Talk allgemein. Commanders sind 3-8. Der ja, Saison mit es scheint gelaufen zu sein.
Giants.
Die Boah, Giants, Digga. Das erste Team. Krass.
Digga, James ist baller, Mann.
James ist Baller. James hat einen Touchdown-Pass gefangen von meinem Kollege Gunnar Olszewski.
Ja, yeah, Mann. Guter Ball.
Wir haben das Spiel am Ende aber trotzdem verloren. Und
sind jetzt
offiziell das erste Team, was raus ist aus den Playoffs. Haben daraufhin ihren DC jetzt noch gefeuert. Shane Bowen ist, glaube ich, der Name.
Okay.
Weil es jetzt auch wieder, das ist jetzt, glaube ich, das sechste Spiel ist, wo sie ein. Fourth Quarter Lead
verhauen.
Und dann verhauen haben. Ja.
Yeah.
Und also ich fand es interessant. Glaubst du, es wäre was man vielleicht sich auch hätte früher überlegen können? Sozusagen wäre das was gewesen, was Dable vielleicht hätte tun können, um seinen Job zu retten, dass er den DC feuert oder sowas?
Glaubst du? Ja, das ist eine gute Frage. Wessen Entscheidung ist das denn jetzt, den DC zu feuern? Weil der Interim Head Coach hat doch nicht die Macht dazu. Oder glaubst du, dass der Coach es feuern kann? Oder das kam von oben wahrscheinlich, ne?
Das ist eine gute Frage. Den Tweet, den ich gesehen habe, kam das von eben Mike Kafka, also der Interim
Head Coach
jetzt, glaube ich.
Okay.
Aber ja, es kann auch nur gewesen sein, dass es auf Twitter halt jemand getweetet hat. Also generell würde ich mir vorstellen, dass eigentlich jetzt in so einer Situation so eine Entscheidung getroffen wird von wer auch immer in der Zukunft auch noch Teil des Franchises sein wird. Vielleicht der GM. Oder eben direkt die Ownership.
Das ist schon crazy dann, dass du 6-mal in den Fourth Quarter Lead abgibst.
Ja.
Das ist schon ein Statement, so weißt du. Da ist auf jeden Fall irgendwie, da ist schon so eine so ein Pattern da, dass du irgendwas ist da call-mäßig nicht richtig und so, dass du so verkackst, wenn das mal passiert mal, natürlich, aber 6-mal, dann ist da irgendwie schon was dahinter, was das nicht ganz richtig läuft. Aber weiß ich nicht, hätte das Dables Job retten können? Vielleicht, weiß ich nicht. Das hätte vielleicht gezeigt, so, ey, ich versuche uns zu retten, aber ich glaube, mit Dable ging es mehr um die Offense, würde ich sagen, dass die Offense einfach nicht rund lief, weil, und ich glaube, im Endeffekt hätte das vielleicht ein bisschen verzögert, aber ich glaube, im Endeffekt hätten die so oder so nach der Saison Haus gecleant und alle rausgeschmissen.
Da haben wir tatsächlich eigentlich schon unseren NFL-Themenblock für die Woche durch.
Yes, sir.
Ja, Mann, ich habe für den letzten Block, ich würde mal, also College, kann ich kurz sagen, Tennessee hat Florida geschlagen. Ist gute Woche. Mal sehen, wie es weitergeht bei uns. Marc, sah bei dir irgendwie noch was aus?
Das gibt's nicht viel drüber zu reden. Wyoming hat noch ein Loss sich rausgelassen, egal. Die Saison ist vorbei. Aber was ganz cool war Josh Allen als erster Wyoming Cowboy in der History. Sein Jersey wurde retired. Und er war tatsächlich dort in Laramie, und die hatten eine riesen Party und alles und hat eine nice ein bisschen Speech gehalten und alles. Also Shoutout an ihn. Gratulation und auf jeden Fall sehr, sehr verdient.
Ja, Mann, das ist sehr cool. Worüber ich jetzt noch als letztes Thema reden wollte, anstatt College-Football, ein bisschen europäischer Football. Das heißt, wenn ihr über die letzten Jahre dem europäischen Football gefolgt habt, habt ihr die Story der ELF sicherlich verfolgt. Den Start der Liga 2020 zu einer schwierigen Zeit während Covid. Ich bin damals in die Ownership-Gruppe der Stuttgart Surge mit eingestiegen. Surge prompt war ein bisschen das Sorgenkind der Liga. Wir haben eine Saison gespielt, in der wir 0-16 gegangen sind. Also jedes Spiel verloren haben. Sehr, sehr schwieriger Start. Haben dann natürlich einiges umgestellt. Neuer GM, neue Leute, neue Coaches. und piece by piece ein Franchise aufgebaut, das Jahr für Jahr immer besser geworden ist. Ja, wir haben unsere Präsenz in Stuttgart erhöht. Wer jetzt die letzten Jahre in Stuttgart war, mittlerweile, das ist was, worauf ich echt stolz bin, ist, dass du wirklich die Surge auch teilweise in der Stadt wirklich gesehen hast. Ja, das heißt, die Jungs hatten U-Bahnen mit ihren Bildern drauf, mit Surge, Colorway, ja, und alles Mögliche. Ja, ja, U-Bahn, Busse. Busse sind rumgefahren mit Surge drauf und Plakate und sowas. Also du hast wirklich von der Surge was mitgekriegt und du hast mit Schulkooperationen und Academy und mit dem VfB zusammengearbeitet. Du hast über die Jahre, wo unser Heimstadion jetzt gesperrt war, hast eine Saison gespielt, wo du bei Hoffenheim im Stadion mal gespielt hast und du hast hier im Stadion gespielt, da im Stadion gespielt. Stück für Stück bist du wirklich so eine Präsenz in der Region geworden und das ist wirklich der Arbeit von den ganzen Leuten geschuldet, die eben ja, Teil von dem Ganzen waren. Der sportliche Erfolg ist dann dementsprechend auch gekommen. Letzte Saison bist du knapp vorher ausgeschieden im Halbfinale und hast jetzt hier in 2025 mit Coach Jordan Newman angeführt tatsächlich die ELF Championship gewonnen in der MHP Arena in Stuttgart, also im Stadion vom VfB Stuttgart vor 37.000 Leuten die Championship gewonnen mit eigentlich mehr besten Aussichten für die Zukunft. Ja, die Tendenz war steigend in allem, was wir messen konnten. Und jetzt kam das Announcement, dass die Surge Insolvenz melden musste und somit die Zukunft vom Football in Stuttgart eigentlich ungewiss ist. Ob es da überhaupt weitergeht, wie es weitergeht. Also es sieht so aus, als ob das vielleicht fürs Vorerste einfach erstmal das Letzte ist, was wir von der Surge sehen werden. Und ich finde es natürlich riesenschade. Es tut mir extrem leid für die Coaches, besonders, weil die Coaches extrem viel Herzblut da reingesteckt haben, extrem hart gearbeitet haben, mit Konditionen, die natürlich einfach auch nicht ideal sind, weiß ich mal. Wir haben aus wenig viel gemacht. Genauso die Spieler, die alle ihre Leben darauf eingestellt haben. Weiß ich mal, Jungs kamen von überall her, haben sich entschieden, für die Surge zu spielen und haben den Erfolg möglich gemacht, den wir jetzt die letzten Jahre hatten. Aber es ist tatsächlich kam es jetzt einfach dazu, weil, wie ich das verstehe, und ich bin nicht in die Day-to-Day-Operations super involviert, einfach weil ich habe meine eigene Karriere am Laufen. Ja, ich hätte am Anfang, als ich da mit eingestiegen bin, da war ich noch ein Second-Year-Player, International Practice Squad Guy, da habe ich gedacht, ja okay, in einem Jahr kann es sein, dass ich wieder zurück in Stuttgart bin und dann spiele ich selber für meine Mannschaft.
Ach krass, okay.
Aber jetzt mittlerweile, weiß man, ich bin jetzt Jahr 7, ist alles ein bisschen länger gegangen, als ich gedacht hatte am Anfang, aber es kam jetzt einfach zu dem Moment, wo mehrere Mannschaften aus der ELF raus wollten, am Ende der Saison, wegen verschiedenen Dingen, wie ich das Ganze verstanden habe, was ich gehört habe, ging es eben um mehrere Sachen, der Revenue Share und wie und wann der Revenue Share ausgezahlt wurde und wie viel Mitspracherecht die Teams auch bei der Liga hatten und wie die Liga organisiert war und dies, das und das andere. Haben sich die Top-Mannschaften zusammengeschlossen, wollten ein bisschen eigene Sache machen unter dem Namen EFA. EFA war dann auch in Verhandlungen, eben intern haben sich da, gab es verschiedene Camps und sowas und die Ausgangssituation war jetzt eben, dass es einfach weder von EFA-Seite noch von ELF-Seite genügend konkrete Angaben zu nächstem Jahr gab, um für uns als Franchise neue Investoren, neue Sponsoren an Land ziehen zu können. Ja. Das heißt, wir saßen hier als Champion, als Mannschaft mit Top-Coach, mit Top-Kader, mit Top-Verbindungen und Relationships in der Gegend. Aber alle Leute, die du ansprechen kannst, du kannst ja zu niemandem gehen und sagen, hey, investier mal hier in dieses Projekt. Wir spielen nächstes Jahr vielleicht in der Liga, wir wissen es noch nicht. Ja. Gerade mit wie da die wirtschaftliche Lage und so weiter gerade ist, da haben wir eben einfach, da kam nichts zustande, was handfest genug war, um unsere Planung fürs nächste Jahr zu sichern und ins nächste Jahr zu bringen. So wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, war zu dieser Zeit jetzt immer ein bisschen Engpass. Weißt du, du hast die ganzen Rechnungen vom Jahr vorher, der ganze Staff und so, die müssen weiter bezahlt werden. Aber du hast eben immer Leute gefunden, die das Projekt gut genug fanden, um sozusagen in da rein investieren zu wollen, ja. Weil ich meine, bevor die nächste Saison losgeht, November, Dezember etc., bis dahin hast du immer schon Leute an der Hand, die Bock darauf haben, die das Ganze weiterbringen wollen etc. Und als Champion ist es eigentlich normalerweise sollte es kein Problem sein. Wir standen noch nie so gut da als Franchise wie nach dieser Saison. Also real talk, in den ganzen Jahren, yeah, ganzen Up and Downs, die wir durchgemacht haben, nach der 0-16 Saison und das Ganze, was wir ausgebadet haben, wir standen noch nie so gut da wie jetzt. Aber wir standen halt da ohne eine Liga. Und Damn. Das ist jetzt am Ende, glaube ich, das tatsächlich das Problem geworden. Das war jetzt nichts, was irgendwie das Franchise intern hätte lösen können, so wie ich das verstehe. Du musst eben halt einfach konkrete Angaben machen können, zu wo du nächstes Jahr spielst. Und die konnten wir nicht machen. Und ich finde es super, super, super schade, weil gerade für die Region Stuttgart war jetzt endlich mal so ein Moment, wo wir da standen, wo wir eigentlich in meinem Kopf im Football-Kanon von Deutschland hingehören. Also Stuttgart, Bayern, Düsseldorf, das sind diese Berlin noch, das sind so die vier Brennpunkte für mich, wo Competitive Football immer gespielt wurde. Und jetzt ist allgemein die Frage, ob wir europäischen Football nächste Saison noch haben werden und wie das Ganze stattfinden wird, aber halt auf jeden Fall, so wie es aussieht, ohne Stuttgart.
Damn. Naja, Digga, ist das mega traurig, Mann. Einfach auch, ich sehe das Ganze von der Spielerperspektive. Natürlich, du bist von der Owner-Perspektive, ist natürlich auch sehr schade, aber Spieler, was machst du jetzt? Wenn diese EFA nicht zustande kommt, wo spiele ich denn Football? Weißt du, ich habe vor allem für die ganzen jungen Talente, die gerade erst angefangen haben, Football zu spielen, noch so viel in ihrem Tank haben und noch weiterspielen wollen auf diesem hohen Level. Was ist jetzt als nächstes, weißt du?
Bro, der Großteil vom Erfolg von der Surge ist aufgebaut auf so eine Gruppe, zum Beispiel Jungs, die damals bei den Scorpions der Jugend gezockt haben, in dem Jahr, wo ich in Deutschland war. Ja, Louis Geier, Wenzelsburger, Nick Wenzelsburger, die ganzen Jungs waren so ein bisschen eine Crew, die immer zusammen gezockt hat und sowas. Und die waren jetzt bei uns, weil Leute hatten Bock für Coach Newman zu spielen, weil die eben einfach Football richtig machen, ja, mit richtig Gameplan und Practices und Player Development. Und die Jungs stehen alle jetzt vor der Frage, wo spielen wir jetzt nächstes Jahr?
Ja, also du weißt gar nicht, EFA, ist das, weißt du da irgendwas, ob das zustande kommt?
Niemand weiß es. Es gibt noch kein Announcement von den Ligen. Es gibt weder ein Announcement von der ELF, noch ein Announcement von der EFA, was Sache ist. Das heißt, die Spieler können es ja auch nicht wissen. Klar, natürlich im Hintergrund die Leute, die wirklich involviert sind. Jetzt ist die Frage natürlich, wo unsere ganzen Spieler hingehen, wo unsere ganzen Coaches hingehen werden. Jeder will natürlich weiter für Coach Newman spielen. Aber wo gehen die Coaches jetzt hin? Die wissen ja auch nicht. Also es gab von Liga-Seite jetzt nichts. Gehen die Jungs dann wieder in die GFL? Gibt es vielleicht doch noch eine andere Liga im Ausland in Europa, die jetzt größere Geldgeber hat? Also
Das ist schade, Mann. Das ist eine große Frage. Crazy, Mann. Ja, ich meine, ja klar, GFL ist eine Option, aber ich weiß halt auch nicht, ob die auf demselben Level spielen oder ob das dann einfach.
Ja, wer will denn von einer Liga, die wirklich also fully professional ist, wo die Leute bezahlt werden, wo du deine Spiele im Fernsehen sehen kannst und mit Livestream und sowas? Ich glaube, von sowas willst du nicht nochmal zurück zu auf irgendwelchen Ackern spielen. Ja, also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich der Maßstab, von dem Leute wirklich ausgehen, mit einem funktionierenden Staff von der Mannschaft und Physios etc. Es wäre einfach so schade, wenn wir jetzt den ganzen Football in Europa so einen Riesenschritt zurück machen, mit dem ganzen Progress, der über die letzten Jahre aufgebaut wurde, weißt?
Damn, crazy, crazy. Alter, ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen kann. Das ist echt, echt, echt schade, Mann, für einfach für den Development und für einfach für den, wo du sagst, halt, wo das die letzten Jahre hingegangen ist. Das hat so einen krassen Jump gemacht, Football. Ja, schade. Okay. Ja, Mann. Ah, shit. Ich habe noch ein paar Fragen, wenn du noch kurz einsteigen willst.
Gerne. Ein, zwei.
Mir ist gerade spontane Frage eingefallen. Was wollte ich denn da fragen? Ja, genau. Du meintest Jahr 7. Ich habe 7 Jahre gespielt, du bist jetzt in Jahr 7. Als du als erstes in die NFL gekommen bist, was war so dein Ziel, wie viele Jahre du gerne spielen willst?
Ziel war 3.
War 3 nur?
3. Also 3, weil nicht, weil ich nicht gerne mehr gespielt hätte, aber ich gesagt habe, okay, 3, das ist so.
Das ist der Durchschnitt.
Das ist nicht der Durchschnitt, aber das ist so, wenn ich bis dahin schaff, dann bin ich schon lucky. So, weißt du, ich meine.
Krass, Mann. Du hast dir nicht genug Props gegeben. Crazy, Mann. Ich wusste
ja
nicht.
Ja, aber ich sag dir auch ehrlich, diese Zeit in New England, das war schon anders. Das war schon nochmal anders. Also wenn ich bei so einer Mannschaft wie Houston oder sowas angefangen hätte, dann hätte ich mir da sicher einen höheren Horizont gegeben.
Ach so.
Aber in New England, Digga, das hat sich schon so nach Survival wirklich angefühlt jedes Jahr.
Ja. Digga, ich meine, du glaubst mir es nicht, weil Cowboys, Mann, meine 2 Jahre bei den Cowboys, das war ein absoluter Grind, Mann. Es war echt schon crazy. Aber trotzdem, dir ist dann so bei dem Grind, warst ein paar Monate drin und das ist so hart. Und dann hast du gedacht, hey, 3 Jahre wäre eine gute Nummer. Ja. Aber ich meine jetzt davor, bevor du in der NFL, wo du gesagt hast, okay, ich habe mein Ding unterschrieben, ich bin jetzt NFL Pathway Programm. Da waren auch nur 3 Jahre oder war da noch ein bisschen mehr?
Bevor ich gewusst habe, dass du 3 Jahre brauchst, um Vested Veteran zu werden, da war das Ziel, die vollen 2 Jahre im Pathway durchzumachen. Ich bin damals, als ich dann den Call bekommen habe, dass ich, okay, du gehst nach New England mit dem Pathway, habe ich dann mit den Pathway-Leuten geredet, die haben gesagt, ja, dieses Pathway-Programm geht 2 Jahre, das heißt, du kannst sozusagen für 2 Jahre im Practice Squad bleiben. Das heißt, ich habe mir dann genommen, okay, du verdienst im Practice Squad 8.000, dann mal, keine Ahnung, 16 oder sowas ausgerechnet, wie viel Geld ich in sozusagen 2 Jahren verdienen würde. Dann saß ich da so, damn, ich kann also 64.000 haben am Ende von dieser Zeit. Crazy. Weißt du, ich meine? Und dann habe ich noch abgezogen, gut, ich muss noch abziehen, ich muss ein Auto kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann komme ich zurück nach Deutschland mit meinen 64.000 und dann schaue ich, wie es weitergeht.
Krass, Mann, ja. Aber das ist so richtige deutsche Tugend. Ich war genau selber. Ich habe mein Signing-Bonus bekommen, was war das denn? 60.000, 70.000, keine Ahnung. Ich wusste, okay, Steuern gehen weg. Dann habe ich ungefähr 40.000 oder was in Cash. Ich kaufe mir ein Auto. Und dann, weil ich habe ein Auto gebraucht, das Auto hat irgendwie 25.000 gekostet und ich wusste, egal, wenn ich keinen einzigen Snap in dieser Liga spiele, ich kann mir dieses Auto leisten.
Auto kaufen.
Das kann ich leisten. Und danach schauen wir, wo es weitergeht. Aber krass, Mann, bei mir tatsächlich, ich habe mir 6 Jahre tatsächlich vorgenommen, bevor ich, als ich in die Liga gekommen bin, ich habe gesagt, hey, ich habe 4 Jahre im College gespielt, die letzten 2 Jahre wirklich den Durchbruch geschafft, also als Fulltime-Starter hier Preseason, All Conference und all die ganze Zeug, ne? Wenn ich jetzt auf diesen Projection weitermache, dann denke ich, dass ich nochmal 4 Jahre spielen kann, aber ich habe mir so gedacht, 1,5 mal so viel, wie ich im College gespielt habe. Also wenn ich meine College-Zeit voll mache und nochmal die Hälfte davon. Also 6 Jahre wäre eine gute Nummer, habe ich mir gedacht. Und hey, knock on wood, Mann. Wir haben es geschafft, Alter.
Ich sag dir ehrlich, halt, bei mir, glaube ich, war das bedingt auch einfach mit dieser Fullback-Position, weißt du, ich meine?
Klar.
Auch gerade in New England, musst du überlegen, ich hatte in New England zum Beispiel eine Phase, wo ich gespielt habe, wo ich so für, glaube ich, einen Monat oder so 6 Wochen oder sowas, hatte ich kein Gefühl in so 3 Fingern an meiner rechten Hand. Weil ich hatte so jeden, in Practice, so Stinger war normal. Weißt du, ich meine, dann bin ich jetzt so in meiner Mannschaft hier, so Jungs haben Stinger und dann machen die erstmal Pause für so eine Phase, weißt du, um es auszuprobieren, was auch richtig ist, weißt du, ich meine, aber das war so, das war nicht die Welt, die ich gewohnt habe, weißt du, ich meine, ich war so gewohnt, keine Ahnung, du machst die Ibo 400 rein für Mittwochs, weißt du, ich meine, und da nach der Phase, weißt du, wenn du dann das ein Jahr machst, da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, ja, ich habe schon Bock, das mehr zu machen, aber ich weiß nicht, ob mein Körper das so überleben kann, mehr als ja, 3 Jahre. So, ich muss irgendwie 3 Jahre durchhalten, dass ich Best Veteran bin, aber ich weiß nicht, ob ich da, das danach noch crazy weitergeht. So.
Das ist echt so. Das ist real, Mann. Bruder, ich, bei mir war es, ich habe mir, meine Woche war so hart, als ich bei den Cowboys gespielt habe, dass ich, Alter, mein Freitag, jetzt bei den Niners war immer so Fast Friday, Alter, das war fast so Walkthrough. Ey, bei den Cowboys, es war so all out, full speed. Yes, die Freitage waren eine der härtesten Practices der ganzen Woche. Wie nur und dann habe ich mir gedacht, Alter, ich war am Sonntag und ich war oft nicht inactive. Mhm. Also ich war nicht active, also ich war inactive und ich war so sore. Ich so, Alter, wie spielen die Jungs denn bitte, Alter? Ja. Ich fühle mich, also mein Body fühlt sich gerade null ready für den Game. Weil die Woche so hart war, weißt du, ich habe mich so gegrindet. So, boah. Ja, das war also schon crazy, Mann. Und ich glaube, New England war nochmal auf einem krankeren Level.
Ja, aber ähnliche Idee, Bro. Gerade die Freitags-Practices. Ja. Wir waren schon froh, dass wir halt einfach nur in Shells waren am Freitag. Weißt du, das war schon so, okay, wir sind nur in Shells, easy. Aber die Trainingsintensity war trotzdem so hoch. War sogar noch höher, weil wenn du am Freitag Fehler gemacht hast, das war immer Katastrophe dennoch. Also wenn wir Freitag irgendwie einen kleinen Fehler gemacht haben oder sowas, Digga, das war immer ein riesen Problem und bam, bam, bam. Und dann, aber auch allgemein so dieses extra Conditioning, wir müssen überlegen, wir haben nach dem Training Mittwoch so sowas noch 6 Hügelsprints gemacht oder so. In Pads und Helmen.
Digga, wie hast du das Wie hast du es überlebt, Alter? Das ist crazy, dass du noch hier bist, Alter.
Und dann schaue ich mir an, so hier in Houston, Digga, wir machen Isometrics ohne Ende. Wir machen Isometrics ohne Ende. Wir haben 15 Minuten Ganzkörper-Activation vor jedem Training, wo wir so Dynamic Stretches machen und dies, das und das andere. Und ich schaue mir nur diese Rookies an, weißt du, die hitten halt keine Rookie-Wall. Ja, so hittest du halt keine Rookie-Wall, wenn du so arbeitest, weißt du, dass du wirklich halt alles darauf gezielt bist, dass du am Sonntag deine beste Performance abliefern kannst. So.
Absolut,
ist mir dann klar, dass halt die Jungs dann dementsprechend nicht Burnout kriegen. In irgendwas nice. Immer so dann, okay, ja, hey, wer hittet das Burnout sozusagen zuerst? So, das ist fast wie wenn die alles so abgestellt hatten, dass die herausfinden wollten, wer für dieses Burnout anfällig ist oder damit die oder verletzungsanfällig ist, damit die sich sozusagen selber raussortieren, anstatt dass das Ziel ist irgendwie, dass alle am Sonntag am besten performen.
Alter, crazy. Aber ich bin happy für dich, Alter, dass du das auch mal erleben durftest. Ich war 5 Jahre lang bei Niners. Es war so nice. Es war so entspannt. Ich konnte am Anfang gar nicht verstehen.
Du warst am Gewinnen, Bro. Das ist ja auch noch
das Krasse. Ich kam da und wir haben in der ersten Special-Team-Einheit, wir haben nicht einmal einen Live Punt-Rap, also wo du puntest, dein Set machst und dann coverst. Und wir haben bei den Cowboys immer, wir hatten 10 Raps total und jeder Dritte war full out. Der Dritte war
full cover,
Alter, du bist gestorben. Die Punt-Einheit war die schlimmste. Bei den Niners nicht. Ich war da für 5 Jahre. Wir haben nicht einmal einen Full-Cover-Rap gehabt. Full cover gemacht, Und weißt du was, wir waren Number One Punt-Team in der Liga, Mann. Und ich so, was ist? Am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt, weil das so ein Opposite war. Das war so komplettes Gegenteil, was wir bei den Cowboys gemacht haben. Ja. Also von der Trainingsintensität her. Und auf einmal waren wir so viel besser.
Am Anfang fühlt sich das an, so, okay, Digga, es ist
das war's?
Auf keinen Fall funktioniert das. Wir können doch nicht nur das machen. Mhm. Aber dann siehst du, dass es halt eben doch funktioniert. Und dann denkst du, oh shit. Crazy, ich kann ja noch besser performen, weil ich fühle mich besser.
Ich fühle mich so frisch.
Im Kopf, ich bin frischer im Körper.
Wild, Alter. Das ist absolut crazy, Mann. Okay, ein paar haben wir noch. Was ist denn hier? Für dich der im Augenblick meist überschätzte Spieler.
Mm.
Wer ist overrated im Augenblick, der eigentlich gar nicht so krass ist? Lass mich mal überlegen, ey. Ich hab einen. Boah, der hat mich aufgeregt, Mann, dieses Wochenende, Digga. Boah, hat der mich aufgeregt. 11 Targets. 4 Catches nur. 5 Drops, Alter. CeeDee Lamb. Was macht denn der junge Mann? Was ist denn mit ihm? Wir müssen über die Receiver-Situation in Cowboys. George Pickens hat übernommen als Receiver 1. Absolut. Der Typ, Alter, diese 50-50-Balls, Alter, diese Tough Catches, mit denen er da runterkommt, crazy. Ja, und für mich CeeDee Lamb ist krass. Ja, auf jeden Fall overrated im Augenblick. Der Junge hat ich habe die Statistik gesehen, in den 2 Games gegen die Eagles hatte der 7 Drops. Du kannst nicht einer der höchstbezahlten Receiver sein in der Liga und dann ständig den Ball droppen, Mann.
Ja, es ist ein bisschen der Wurm drin, glaube ich.
Ja, 100%.
Das war ja allgemein schon ein bisschen so eine Story, wo jetzt ein paar mehr Drops hatte und sowas. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist auf jeden Fall was, wo du dir als eben Wide Receiver 1 nicht erlauben kannst.
Nee, jetzt Wide Receiver 2. Okay, die nächste Frage wäre, die schlechteste Fanbase?
Die Fanbase, die so
die nicht kommt.
Wetterfans, ja, so
die kommen, aber auch die kommen nicht, das Stadion ist leer. Du weißt, nein, die sind real. Die kommen, Alter. Die machen Stadion voll.
Bang, 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 Niner Gang. Das haben auch Mike Schwingers ausgelernt.
Wer ist denn nicht so geil? Wahrscheinlich, die Raiders, sind die gut?
Raiders ist schwer, würde ich sagen. Die sind halt, die werden aus ihrem eigenen Fantum rausgepreist zurzeit.
Ja, die können nicht mehr ins Stadion, weil es zu teuer ist. Ne?
Stadion ist zu teuer und so.
Zu meiner Zeit, die Chargers, Mann.
Chargers, ja.
Chargers war Katastrophe, Mann. Da kommt niemand.
Ja, weil du hast die Rams. St. Louis nach L.A. genommen und in L.A. haben aber die Rams dann direkt den Super Bowl gewonnen und jetzt bist du so ein bisschen, San Diego kam dir her. Du bist aus San Diego weg, aber weiß man, wer sind deine Fans? Das ist, glaube ich, ein bisschen die Frage.
Ja. Im Hintergrund geht's schnell ab. Okay, letzte Frage.
Im Hintergrund Distractions.
Ein Head Coach, der nur noch vom Namen lebt, aber eigentlich gar nichts mehr bringt.
Ja, wäre vielleicht Pete? Ein Argument für die.
Pete, ich würde, ganz ehrlich, ich würde vielleicht. Boah, shit. Ist Tomlin, ist es unfair, den da mit reinzuschmeißen?
Ich glaube, den kannst du nur nicht mit reinschmeißen, weil die sind ja immer noch
in den Playoffs. Die sind ja nicht in den Playoffs. Das ist ja die sind immer over 500, no losing season, aber die reißen ja sonst nicht.
Waren die letztes Jahr nicht drin?
Waren sie drin?
Immer over 500, dann ist das das Ding. Mhm.
Das ist das Ding. 17 Saisons hintereinander ohne losing season.
Also bei den Steelers wäre ich vorsichtig, weil die Rahmenbedingungen bei den Steelers sind gefährlich. Also das ist ein kleiner Markt und die tun wenig in ihre Facility etc. investieren. Das heißt, mit dem, was er da hat, macht er viel.
Ja, stimmt.
Allein was die an Free Agents und sowas bekommen, kommen nur wegen ihm. Also deswegen würde ich tatsächlich da eher zu
Pete
tendieren. Ja.
Ich überlege gerade, ist da noch einer? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich...
Dann gibt es noch an älteren Headcoaches. Es ist gerade eigentlich eine Welle an recht jungen Headcoaches überall.
Ja, sehr jung. Ich meine, wer ist denn älter? Todd Bowles ist älter. Aber ich glaube, mir taugt seine Defense, Mann.
Ja, der macht sein Ding. Gutes Handwerk.
Andy Reid ist älter. Der macht sein Ding. Ich glaube, Pete Carroll, Mann. Ich meine, der ist ja auch zurückgekommen nach einer Pause, weißt du, der hat ja eine Pause gemacht und jetzt, ich weiß nicht, ob es noch hat, Mann. Der Junge, der ist auch über 70, Mann. Muss ihm auch...
Irgendwann muss auch mal genug sein, weißt du.
Mhm. Muss genug sein. Alles klar, Buddy.
Das ist doch mal das letzte Wort, ey. Irgendwann muss genug sein. Ey.
Irgendwann muss genug sein. Und für heute ist es auch genug.
Für heute ist es auch genug. Mann. Wir haben ein paar schöne Themen beredet. Cool, dass ihr dabei wart. Ich mache jetzt meine Dienstags-Prep fertig. Große Woche gegen die Indianapolis Colts in Indiana. Marc, was machst du noch den Rest des Tages?
Ich hab tatsächlich noch ein Closing. Ich habe eins von meinen Properties verkauft. Real Estate. Business. Yes, sir.
Business, man. Okay. Das heißt, wir haben noch genügend zu tun. Aber cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu chillen. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, egal was ihr noch macht, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder auf dem Weg von der Arbeit zurück oder beim Gym oder beim Spazierengehen oder zu Hause Wäsche machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche und wir uns nächstes Mal. Bis dahin.
Bis dahin.